Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
So, Folge 22 des Freelancer-Podcasts. Wir haben heute wieder einen Gast. Ich glaube, wir sind jetzt auch wieder so ein bisschen drüber zeitlich. Also wir hätten eigentlich schon am Montag wieder releasen sollen. Ja, gute Vorsätze und die Umsetzung, das ist dann meistens immer so eine Sache. Lukas hat es, glaube ich, letzte Woche schon in der Folge erwähnt. Bei uns ist gerade viel Stress zum Jahresanfang. Irgendwie fällt allen ein, dass sie irgendwas von einem wollen und dann kommen irgendwie andere Sachen dazwischen. Und ja, deswegen ist es jetzt aktuell ein bisschen chaotisch. Wir bemühen uns aber. Wir haben auch, wie er schon sagt, einiges noch in Planung zu so anstehenden Themen, die jetzt ja dieses Jahr auf einen zukommen als Freelancer. Also seid ihr gespannt. Heute geht es jetzt erstmal wie gewohnt weiter. Und zwar sprechen wir mit Mike Kotsch. Der ist heute zu Gast bei uns. Moin Mike erstmal.
Moin Moin. Hey.
Und wollen einfach so ein bisschen über deinen Freelancer-Alltag und deinen Werdegang und was du so machst quatschen. In unserem Format aus dem Freelancer-Alltag von. Und ich würde gleich mit der Frage beginnen. Ja, wer bist du? Was machst du so? Oder was hast du bisher so gemacht?
Genau. Ich bin Mike, habe angefangen als UX-Designer zu freelancen vor ein bisschen was über 4 Jahren und habe dann irgendwann festgestellt, dass das Netzwerk, was ich hatte, ausgereicht hat, um mich über Wasser zu halten, und wollte aber ein ähnliches Netzwerk auch für alle anderen Leute etablieren und habe dann angefangen, mit 2 Freunden von mir eine Plattform zu gründen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir heute sprechen. Mhm. Genau, wie wir versuchen können, Selbstständigkeit für alle zu ermöglichen, die Lust darauf haben, aber vielleicht noch so ein bisschen zögern und Angst haben, weil sie nicht so richtig wissen, was sie erwartet.
Wir müssen uns mal so einen Angsttherapeuten, glaube ich, hier einladen. Angst ist immer so ein Begriff, der im Zusammenhang mit Selbstständigkeit irgendwie kommt. Angst,
ja. Ja, gut, man muss ja risikobereit sein, um das glaube ich, machen zu wollen. Genau. Zur Plattform kommen wir gleich sowieso noch etwas ausführlicher. Erstmal die Frage, die ganz wichtige Frage. Was war deine Entscheidung, dass du überhaupt Freelancer wurdest?
Wo hast du Klick gemacht? Ich habe in der Werbung angefangen, habe 2 Agenturen und 1 Consultancy ausprobiert und danach, nachdem ich dort entlassen wurde, hat sich für mich das erledigt gehabt, weitere Sachen auszuprobieren, weil ich vorher auch schon sehr, sehr kurze Arbeitsverhältnisse hatte. Also ich glaube, bei der 2. Agentur, wo ich arbeiten wollte, habe ich genau 2 Wochen durchgehalten, bevor ich wusste, dass das nichts ist. Habe dann direkt wieder gekündigt, habe dann die Kündigungsfrist von 2 Wochen noch mitgenommen und dachte mir dann so, okay, wenn ich weiter ausprobieren will, Agenturen zu finden, die ich mag, dann ist es wahrscheinlich einfacher als Freelancer, weil ich dann tatsächlich die Möglichkeit habe, kurz reinzuschauen, zu gucken, ob mir das gefällt. Und wenn ich will, kann ich bleiben. Wenn nicht, ziehe ich weiter. Und das hat sich seitdem aber nicht mehr geändert, sondern ist tatsächlich so geblieben, dass es von einer zur nächsten ging, weil es sehr viele Vorteile hat, natürlich.
Ja. Das lag aber damals nicht an der Agentur, oder? Dass du da nach 2 Wochen raus bist, sondern einfach dass du keinen Bock hattest. Ich weiß nicht, ich kenne es ja aus dem Agenturalltag selber so ein bisschen und man, da ist ja nicht jeder für gemacht. Lag es an...
Es war, glaube ich, eine sehr subjektive Entscheidung, aber ich kam aus einer Digitalagentur, habe dann versucht, in eine klassische Agentur zu wechseln, ja, die sich also mehr mit TV- und Printsachen auseinandersetzt, was sehr, sehr viel mehr diesem alten Modell der Agentur entsprochen hat.
Das stimmt.
Und habe mich dort überhaupt nicht mehr zu Hause gefühlt, weil ich natürlich irgendwie über die letzten 3,5 Jahre dann bei der Digitalagentur einen anderen Mindset, eine andere Arbeitsweise kennengelernt habe und für selbstverständlich erachtet habe, und die wurde dann so über Bord geworfen innerhalb von 1,5-2 Wochen, dass es für mich unvorstellbar war, dort länger zu bleiben. Und deswegen ging die Entscheidung dann relativ leicht von der Hand, sich doch was anderes zu suchen.
Ja. Gab es irgendwelche so Stolpersteine, die man klassisch mitnimmt, wenn man so als Freelancer startet oder generell, wenn man sich einfach selbstständig macht? Gibt es da so, ja, weiß ich nicht, Learnings, Erfahrungen, wo du sagst, ey, wenn ihr jetzt anfangt, das kann ich euch sagen, das könnt ihr vermeiden, da müsst ihr nicht reintreten in das Fettnäpfchen?
Ich habe die ersten 3 Monate, glaube ich, noch 2 extra Kreditkarten beantragt, weil es erstmal radikal ist, weil das tatsächlich die Zahlungsmoral von manchen Agenturen lässt zu wünschen übrig, beziehungsweise erfordert, dass man sich vorher schon ein Polster angelegt hat. Und ich bin ja entlassen worden, habe dann direkt mich fürs Freelancen entschieden und habe dann noch 3 Monate ungefähr gewartet, bis das erste Geld da ist, was irgendwie so halbwegs entspannt ist, weil man natürlich weiß, dass das Geld ja kommt. Es ist halt nur, diese Zeit zu überbrücken, war natürlich ein bisschen unangenehm. Meine Eltern zum Glück da auch mit ausgeholfen und kurz ein bisschen untergefüttert. Von daher, danke Mama, danke Papa. und danke an die DKB, dass sie mir eine zweite Kreditkarte gegeben haben, die dann das ein bisschen über Wasser gehalten hat, bis ich dann tatsächlich die erste Rechnung bekommen habe. Und ab dem Zeitpunkt stabilisiert sich es dann. Also ich glaube, dann hat man natürlich auch diesen entsprechenden Vorlauf, den man irgendwie haben kann. Dann fängt man an, irgendwie Versicherungen und alles anzumelden. Das habe ich auch irgendwie so weit wie möglich nach hinten rausgezögert. Ja. Ich glaube, jeder andere, der so ein bisschen sich vorher Gedanken darüber macht, kann das besser und kontrollierter diesen Übergang hinbekommen. Ich habe das so ein bisschen zwischen Tür und Angel irgendwie gemacht. Und das hätte man vielleicht sich ein bisschen leichter machen können.
Stimmt, man kann wirklich, wenn man, im Prinzip kann man schon wirklich so ein, auch an Kunden und an Projekten so ein bisschen so einen Vorlauf bilden, ne? Dass man sagt, wenn man noch im Angestelltenverhältnis ist, sucht man sich schon mal so seine Kunden raus, fängt vielleicht auch schon Projekte an in Teilzeit. Ja. Und hat dann so ein bisschen, aber natürlich bei Rechnungen, das ist ja mal das große Problem als Freelancer, du weißt natürlich nicht, auch wenn du das auf deine Rechnung schreibst, wann die Rechnung bezahlt sein müsste, du weißt natürlich am Ende nicht, ob es dazu kommt oder Projekte verzögern sich einfach, ne? Also du würdest sagen, Polster anlegen vorher noch?
Ein bisschen, ja. Also dass man 2 Monate oder 3 Monate, muss nicht den gleichen Lebensstil sich erhalten, sondern man kann natürlich da ein bisschen runterfahren, ein bisschen zurücknehmen, aber so, dass man komfortabel erstmal noch ein bisschen arbeiten kann. Ich hatte damals den Job gleich in Frankfurt, dann kamen da irgendwie noch so Bahnfahrten und sowas dazu, dass läppert sich dann irgendwie. Aber ich glaube, was ein bisschen wichtiger noch ist, ist genau, was du gerade gesagt hast mit dem Kundenstamm oder eben dieses Netzwerk, was man sich vorher aufbaut. Ich glaube, das ist so das A und O und das ist das, was wir ja auch mit unserer Firma oder mit Better Talk irgendwie abdecken wollen, ist genau dieses Netzwerkgedanke, dass ich, wie komme ich an die Jobs ran? Weil das, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man relativ schnell das Gefühl bekommt, okay, es gibt Jobs, ich kann Jobs machen und komme in diesen Arbeitsmodus rein, weil dann lernt man relativ schnell, wie das Ganze funktioniert, wie die verschiedenen Anforderungen sind an einen als Freelancer, wenn man nicht als Festangestellter in der Firma ist, sondern als Freelancer. Und ich glaube, da kann man sich viel, viel Kummer und Leid ersparen, wenn man entsprechend vorher das Netzwerk aufgebaut hat, das einem dann ermöglicht, sozusagen relativ schnell wieder zu starten und Arbeit zu finden.
Man kann so ein bisschen die Temperatur des Wassers bestimmen, dass man reinspringt, ne, wenn man sich selbstständig macht. Also wenn man jetzt, wenn man es jetzt richtig hart will gleich, dann sagt man halt einfach, hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr, so dieses klassische, ey, 9-to-5, jetzt reicht's oder sowas. Jetzt gehe ich in die Vollen und dann macht man einfach. Aber wenn man noch kein Netzwerk hat, noch keine Kunden, noch keine Aufträge, vielleicht auch noch gar kein Polster, weil man immer sein Konto nullt jeden Monat, ist natürlich dann schon echt hardcore. Ich meine, für einige brauchen das vielleicht auch so als Motivation, dass man sagt, ey, ich muss jetzt. Aber das macht es natürlich nicht leichter dann am Anfang.
Richtig, also sind dann so 3 Variablen, an denen man schraubt, wo man halt gleichzeitig schaut, dass man Kunden akquiriert, dass man irgendwie sein Netzwerk mit irgendwelchen Meetups oder so auffrischt oder verbessert. Ja. Und ich glaube, man kann sich halt auf 1 oder 2 Sachen konzentrieren, aber wenn man versucht, alle 3 Sachen irgendwie hinzubekommen, fängt man, glaube ich, an zu schwimmen oder man fängt dann auch an, sich selber zu hinterfragen, war es eine gute Entscheidung? Und ich glaube, da kann man sich selber so ein bisschen im Kopf beruhigen, wenn man so 1 oder 2 von diesen Sachen vorher schon mal bedacht hat, angefasst hat und geguckt hat, okay, was für Möglichkeiten habe ich? Wie mache ich mir das Leben relativ leicht?
Und wo dich rantasten, ja. Ja. Ja, das ist tatsächlich die Metapher, die einem auch die ganze Zeit einfällt, halt langsam ins seichte Wasser. Das ist
toll. Ja, ich sag ja, du kannst halt die Temperatur des Wassers wirklich bestimmen, dass du springen willst. Ja. Am Ende, klar, also Selbstständigkeit ist immer erstmal unangenehm neu und sowas, aber es ist natürlich, trotzdem kann man sich das auch unnötig schwer machen oder umgekehrt halt einfach leichter machen dann am Anfang. War das dann der Grund, dass du gesagt hast, ey, hier ist Optimierungsbedarf, jetzt gründe ich mal was?
Ja, genau. Also wir haben eigentlich die Plattform für uns selber gegründet, weil wir ja genau die Hauptnutznießer von der Plattform waren und auch noch sind. Wie kann ich Leuten, die eben genau dieses Netzwerk nicht haben, weil sie eben in anderen Agenturmodellen gearbeitet haben oder andere Schritte vom Studium bis zum ersten Job gegangen sind, wie können wir den Leuten trotzdem ermöglichen, Zugang zu den Jobs zu haben, die sie gerne machen wollen? Weil das unser Gedanke war so ein bisschen, das Problem, was eigentlich besteht, ist diese Blackbox, die Headhunter und Recruiter und sowas aufmachen, wo die dich quasi von den Agenturen disconnecten und immer so ein Mittelmann besteht, der eigentlich den Kontakt blockt. Und wir über den Kontakt, weil wir ja selber auch mit Headhuntern zusammenarbeiten müssen zum Teil, wenn wir an bestimmte Jobs rankommen wollen, das eigentlich immer so ein bisschen verteufelt haben, dass man dann Kontakt zu sehr vielen verschiedenen Headhuntern braucht, weil jeder von denen wieder den Zugang zu bestimmten Kunden blockt. Und das eigentlich genauso wie bei Immobilienmaklern für uns so ein Modell ist, was nicht mehr wirklich aktuell ist. So, und dann die Frage war, wie kann ich den Kontakt zwischen Agentur und Freelancer direkt herstellen? Und da war die Idee tatsächlich, eine Plattform zu bauen, auf der eine Jobvermittlung stattfindet, die sehr, sehr transparent und sehr fair ist. Ja, wir versuchen nicht, die Leute irgendwie voneinander zu trennen. Wir versuchen nicht, möglichst viel Informationen zurückzuhalten, nur um unsere eigenen Kosten zu decken, sondern der Grundgedanke war immer, möglichst schnell den Kontakt zwischen den Leuten, die suchen, und den Leuten, die gefunden werden wollen, herzustellen, sodass die sich schnell miteinander unterhalten können und diesen ganzen Prozess eigentlich beschleunigen und da kein unnötiger Schreibverkehr irgendwie stattfinden muss. Mhm.
Wie seid ihr das angegangen? Habt ihr irgendwie euch Kapital geholt oder habt ihr das Ganze irgendwie so lean alleine aufgebaut?
Genau, wir haben angefangen mit einem ganz einfachen Prinzip zu sagen, okay, wir machen die gelben Seiten mehr oder weniger. Jeder Freelancer kann sich anmelden, und der einzige Unterschied, den wir eigentlich von Anfang an zu großen Portalen wie Xing, LinkedIn mehr oder weniger gemacht haben, ist die Verfügbarkeit, weil das für uns immer der Knackpunkt war, dass man manchmal bekommt man 20 Jobs auf einmal, manchmal bekommt man gar keine Jobs und manchmal ist man tatsächlich einfach schon gebucht und bekommt dann immer noch Anfragen und Anfragen, was eigentlich schade ist, weil das für die Recruiter schwierig ist, als auch für einen selber, weil das in so eine Zwickmühle bringt. Und alles, was die Headhunter in unseren Augen eigentlich gemacht haben, ist dieses Abtelefonieren von Freelancern, die zu fragen, ey, hast du gerade Zeit für den und den Job? Und dann wird quasi genau dieser Aspekt, den wollten wir eigentlich aufs Digitale übertragen, weil das eine Website oder eine Software eigentlich auch liefern kann, indem wir tatsächlich sagen, okay, wenn ich dem System zur Verfügung stelle, was meine Disziplin ist, wann ich verfügbar bin und wo ich verfügbar bin, dann kann das eigentlich relativ schnell automatisiert werden zu einem großen Teil. Es gibt natürlich Filtern, Ausnahmen
und sowas, ne?
Ja. Genau. Für High-End-Jobs, also alles, was irgendwie im Management stattfindet, oder gehobene Management-Jobs sind dann vielleicht davon ausgenommen, weil die nochmal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl brauchen. Aber für einen Großteil der Jobs, wenn es um schnelle Besetzung von Sachen geht, sind wir der Meinung, dass wir viel mit Software abbilden können. Und das ist eigentlich die Mission, auf die wir uns jetzt seit fast 4 Jahren schon konzentrieren. Genau. Und versuchen, das umzusetzen.
Ihr bietet aber nur Freelancer-Jobs an, oder? Auf eurer Plattform?
Richtig, genau.
Ich schaue hier gerade nämlich da drüber. Schick aus. Was genau muss man Schritt für Schritt machen, um da zum Beispiel so einen Job anzunehmen? Also muss man den einfach nur so schreiben, wie das hier steht? Oder gibt es noch irgendwie mehr Informationen? Oder was?
Ja. Wir sind jetzt gerade eben in Berlin, sitzen zusammen und wollen eigentlich noch diese Woche den Knopf für die V2 drücken. Für die Version 2, nicht die V2. Genau, um das weiterzuentwickeln. Aber was eigentlich im Moment die Funktionsweise ist, dass Freelancer können sich kostenlos anmelden. Für die wird es immer kostenlos bleiben, weil wir denen natürlich nach wie vor einen Service bieten wollen, für den die Auftraggeber bezahlen. Die bezahlen jetzt gerade eben dafür, die bezahlen jetzt Headhunter, die haben eine HR-Abteilung, die sich um solche Sachen kümmert. Das heißt, von denen wollen wir irgendwann mal Geld bekommen. Und das funktioniert in zweierlei Hinsicht. Die Auftraggeber können ganz normal suchen. Das heißt, wir haben unsere Startseite im Moment und auch später wird dann eine reine Suchmaske sein, auf der ich nach Freelancern suchen kann, die genau dem Profil entsprechen, was ich in meiner Firma oder in meiner Abteilung gerade suche. Und sollte die Firma oder die Agentur groß genug sein und mehrere Jobs haben, dann haben die auch die Möglichkeit, das nicht mehr per Hand zu suchen, sondern uns sozusagen die Suche zu überlassen. Das heißt, die geben uns einfach nur den Job, schreiben eine Jobbeschreibung, entsprechend mit Zeit, mit Ort bei uns auf die Plattform, und wir kümmern uns dann darum, dass die entsprechenden Freelancer davon wissen und entsprechend auf den Auftraggeber zukommen. Das hat einen Vorteil für die Auftraggeber, die müssen sich quasi so ein Fire and Forget, ja, die packen den Job einmal rein und danach landet bei denen in der Inbox sozusagen die gesamte Riege an Freelancern, die entsprechend passt, die verfügbar ist und vielleicht auch sogar in der Nähe ist. Das wäre so der ideale Freelancer-Kandidat.
Passiert das automatisiert oder also stellt ihr das ein manuell mit so einer Freischaltung oder kann jeder da einfach was posten?
Agenturen können Jobs posten, wie sie möchten. Genau. Also wir versuchen das auch genau über Volumen zu machen. Das heißt, für unser Idealszenario ist in Zukunft, dass sehr, sehr kleine und sehr, sehr kurzfristige Jobs tatsächlich auch mit auf die Plattform kommen, weil wir glauben, dass umso mehr Jobs auf der Plattform sind, umso höher ist natürlich auch die Möglichkeit, den richtigen Freelancer mit dem richtigen Job zusammenzubringen. Ne? Im Moment gibt es vielleicht viele Sachen, die gar nicht Freelancer-würdig sind, weil sich der Aufwand nicht lohnt. Weil entweder dafür rumzutelefonieren oder dafür einen Headhunter zu engagieren oder dafür irgendwie Zeit zu allokieren, macht im Moment noch keinen Sinn. Dann ist es irgendwie einfacher, in der Agentur zu shiften und irgendwie nochmal jemanden von einem Projekt runterzuziehen und 2 Stunden auf ein anderes Projekt zu setzen. Ich glaube, dass jeder, der mal im Agenturumfeld gearbeitet hat, kennt das, dass man da Meilen geht, um irgendwie zu vermeiden oder um einfach Arbeit zu vermeiden. Und unser Ziel ist es eigentlich, alle diese Jobs zu bekommen, weil dann haben wir die Möglichkeit, auch Freelancern ein sehr, sehr breites Portfolio zu offerieren, wo wir die Chancen erhöhen, dass tatsächlich Jobs dabei rumkommen, die auch genau auf dich passen. Mhm. So, ne? Also ich hatte mal eine Geschichte von einem sehr, sehr guten Freund von mir, der kein Musterkreativer ist. Er ist eigentlich eher einer, der sehr, sehr genau und sehr, sehr mechanisch Sachen abarbeiten kann, sehr, sehr präzise, sehr schnell. Und den haben wir an eine von den kreativsten Agenturen von Berlin, also Anthony, die sich um Mercedes-Benz kümmern, haben wir an die vermittelt, wo ich nie gedacht hätte, dass er da hinpasst. Aber der hat bei der Produktionsvorbereitung hat er einen dermaßen guten Job gemacht, dass der dort mehrmals noch gebucht wurde und immer wieder genau das gemacht hat. Mhm. Und dann ist für mich klar geworden, ja klar, den hätte ich nie dort reinsortiert, aber weil er genau mit seinem Offering, also mit seiner Arbeitsweise genau das gemacht hat, was sie gesucht haben, hat das perfekt hingehauen und die haben den immer wieder gebucht. Und das hat eigentlich so ein bisschen diese Tür geöffnet von, okay, vielleicht brauchen wir nur die Möglichkeit, dass Agenturen so viel wie möglich Jobs posten, weil wir dann auch die Möglichkeit haben, das entsprechend zu verteilen. Und ich glaube, deswegen diese Plattform unabhängig irgendwie von Margen, also nicht wie Headhunter, die irgendwie Prozentsätze nehmen, sondern wir wollen so einen Festbetrag machen, dass die Agentur quasi herausgefordert und ermutigt wird, mehr und mehr Jobs zu posten, weil es von den Kosten für die Agentur sich nicht verändert und für uns, weil wir es softwareseitig machen und nicht mit Personal skalieren müssen, es für uns auch möglich ist, das zu machen, dass wir darüber sozusagen einen Sweet Spot treffen, der uns hilft, so ein bisschen uns zu positionieren, abseits von den anderen Plattformen, die vielleicht eher auf Volumen gehen oder sich entsprechend darum kümmern, hochqualifizierte Jobs nur zu vermitteln. Und das ist eigentlich so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir da eine Nische finden, in der wir uns aufhalten können.
Und du sagtest jetzt gerade, ist das schon so, dass die Auftraggeber dafür bezahlen, dass sie die Jobs dort einstellen können oder ist das geplant?
Das ist geplant, weil wir im Moment immer noch kein Payment, keine Payment-Integration haben.
Und dann nach einem Tarifmodell irgendwie? Oder also du sagtest einen Festpreis?
Genau, es wird so ein Teaser-Angebot geben, wo ich das sozusagen mit einem Job mal ausprobieren kann. Ja. Und dann ist aber eigentlich das Ziel, was wir haben, ist so ein Paket zu verkaufen, wo die Agentur für einen Festpreis pro Monat die Seite so hart und so maximal nutzen kann, wie sie möchte. Und uns das ja mehr oder weniger auch in die Karten spielt, weil wir darüber so ein bisschen unser Growth-Modell bauen, dass wir mit mehr Jobs natürlich attraktiver für mehr Freelancer werden und mit mehr Freelancern wieder attraktiver für mehr Agenturen, die dann wiederum mehr Jobs einstellen. Also so
Henne-Ei-Problem quasi so ein bisschen.
Ja, genau, genau. Wir versuchen eigentlich eher so die Waage, dass sich das so langsam hochschaukelt, so ein bisschen und darüber so unser Wachstum auch zu definieren, zu gucken, dass wir damit langsam sozusagen ein natürliches Wachstum schaffen, wo wir sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite kein explosives Wachstum haben, sondern eigentlich so ein langsames Hochschaukeln versuchen zu erreichen.
Also die Freelancer können sich einerseits aktiv auf diese Jobs bewerben und andererseits geht ihr aber auch hin und guckt, was könnte passen für wen oder verstehe ich das falsch?
Genau, genau. Also die Jobs bleiben auf der Website. Das heißt, wenn ich als Freelancer weiß, okay, ich habe demnächst irgendwie wieder eine Lücke, dann kann ich da mich selber irgendwie durchklicken und schauen, welche Jobs auf mich passen. Was aber dann in dem Bezahlmodell drin ist, ist tatsächlich ein Push-Service, wo wir das anbieten, dass im gleichen Moment, wo der Job eingestellt wird, wird der quasi an die richtigen Freelancer verteilt. Und die haben relativ leichte Möglichkeit zu sagen, ja, nein, vielleicht. Und wir lösen quasi dieses initiale Zusammenkommen. So, das ist unser erstes großes Produkt, wo ich mich auch wohlfühle, damit Geld zu verlangen, weil das ein Service ist, den wir tatsächlich auf das aufsetzen, was unsere ganzen Daten hergeben. Also alles, was bisher sozusagen gelaufen ist auf der Plattform, hat uns nur geholfen, das zu verstehen. Und jetzt können wir das erste Mal einen Service anbieten, mit dem ich mich gut fühle, wo ich sage, ja, dafür würde ich auch Geld verlangen oder dafür möchte ich auch Geld bekommen, weil jetzt wollen wir mehr Zeit investieren, um das noch weiter voranzutreiben, Features zu bauen und entsprechend weiter zu verbessern.
Ihr habt bis jetzt also erstmal gesagt, hey, ihr könnt unseren Service nutzen, wir entwickeln ein geiles Tool und das kostenlos und fangt jetzt sozusagen erst an, diesen ganzen Payment-Prozess.
Genau, wir hatten eine lange Strecke, wo wir uns auf Technologien nicht einigen konnten, und nicht so richtig sicher waren. Also ne, wir hatten die erste Version, ich glaube, das ist vielleicht auch bei euch so gewesen, baut mal ruckzuck zusammen, guckt erstmal, dass das Testballon-mäßig irgendwie funktioniert, schaut, ob die Leute überhaupt Bock drauf haben. Und dann steckt man aber so ein bisschen drin, dass man entweder auf der gleichen Plattform Features weiterentwickelt, sich am Hinterkopf aber schon so ein bisschen bewusst ist, dass das irgendwann alles eingestanzt wird und nochmal neu gebaut werden muss, weil man natürlich irgendwie versucht hat, schnell sich zu bewegen und die Grundfunktion schnell auf die Beine zu stellen. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, so die letzten 6 Monate zugebracht, tatsächlich die komplette Plattform einmal neu zu bauen und so zu bauen, dass wir die jetzt, wenn wir in die Version 2 einsteigen, dass wir dann tatsächlich auch die Möglichkeit haben, Features schnell zu entwickeln und schnell online zu bringen. Und ich glaube, da geht bei uns auch gerade so ein bisschen das Herz auf und haben wir glasige Augen, weil wir wissen, dass jetzt die Plattform in einem Zustand ist, wo wir sehr, sehr viel schneller uns bewegen können. Aber die letzten 6 Monate waren sehr, sehr schwierig, einfach das zu akzeptieren, dass wir natürlich sichtbar nach außen keinen Fortschritt machen, weil wir einfach hinter den Kulissen so viel neu geschraubt haben. Haben 2 neue Entwickler an Bord geholt, die uns helfen und sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo wir langsam damit nach außen treten können.
Ich glaube, das ist immer so das Schwierige, weil man ist ja meistens immer fleißig, man ist ja irgendwie trotzdem 24/7 beschäftigt, aber man nach vorne hin sieht man immer gar nichts. Da wäre aber tatsächlich meine Frage bei der Weiterentwicklung, plant ihr auch irgendwie sowas wie verschiedene Kategorien von irgendwie so Anfänger, Fortgeschrittene, also so, weil ich sehe hier viele, viele Jobbeschreibungen, gerade für Projektmanager, also mit Erfahrungsschatz quasi.
Senior, Junior und sowas, ne?
Vollkommen, ja, also das ist ein riesiges Thema, auch intern für Diskussionen, wenn es um Rating, um diese gesamte Sache von Feedback geht, weil wir da versuchen, auch in Richtung ethisches Design irgendwie zu schauen, weil sobald ich anfange, Leute gegeneinander zu raten und gegeneinander zu vergleichen, habe ich auch immer die Gefahr, dass ich Leute potenziell nach unten packe, ohne dass es eigentlich wichtig ist, weil wir natürlich versuchen, das so gut wie möglich zu bauen, aber mit jeder Entscheidung, die wir treffen, ist das wahrscheinlich gut für ein paar Freelancer und schlecht für ein paar andere Freelancer. Und das so ein bisschen in eine Balance zu kriegen, auch mit diesem gesamten Matching, dass wir irgendwie schauen, dass nicht immer dieselben Freelancer dann die Jobs bekommen, weil die irgendwie ein besseres Rating haben. Ja. Da sind wir gerade dran. Da gibt es im Moment noch keine Funktion, die wir implementiert haben, aber wir versuchen das ganz, ganz stark in Richtung Benutzung zu machen. Ne? Also wie können wir zum Beispiel herausfinden, ob ein Freelancer von der Agentur 2-mal gebucht wurde? Das ist für uns ein sehr viel stärkerer Indikator, als ob ich zum Schluss irgendwie einen Daumen hoch oder einen Daumen runter von jemandem kriege, weil ich keine Ahnung habe, ob derjenige einfach nur in der Agentur angeeckt ist, weil er ein exzentrischer Kreativer ist oder ob er ein Arsch ist. So, es kann halt einfach sein. So, aber das wollen wir versuchen, so weit wie möglich über die Benutzung sozusagen zu steuern, um Informationen zu bekommen, die uns tatsächlich sagen, ob ein Freelancer gut oder schlecht funktioniert hat in der Agentur. So, und das ist halt einfach Menschenarbeit mit Menschen zusammen. Und da werden wir, glaube ich, sehr viel testen müssen, um ein Modell zu finden, das wir gut finden und das auch vertretbar ist, wo wir uns dann auch rechtfertigen können nach außen. Weil das sind unsere 2 Eckpfeiler, sind eigentlich so Transparenz und Fairness. Und wie kann ich das sozusagen in alle Richtungen kommunizieren? Wie kann ich sowohl dem Auftraggeber die Möglichkeit geben, den Freelancer zu bewerten, als auch dem Freelancer irgendwie die Möglichkeit zu geben, dem Auftraggeber zu bewerten, ohne aber das persönlich, also ohne das subjektiv zu machen, sondern wie kann ich das möglichst objektiv machen? Und ich glaube, da werden wir einen Großteil unserer Zeit in Zukunft auch drauf verwenden, dass wir sicherstellen können, dass die besten Matches oder die besten Freelancer auch auf die Jobs zugeordnet werden. Wir aber zur gleichen Zeit nicht irgendwelche Freelancer ausschließen, aufgrund von irgendwelchen Metriken. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, den wir in Zukunft anpacken.
So ein bisschen das Google-Problem, ne? Also Google ist ja auch die Verantwortung, dass man so eine Suchmaschine ist, dass man immer wieder diesen Algorithmus anpassen muss und gucken muss, okay, was ist es eigentlich wert zu zeigen, woran mache ich das fest? Da seid ihr ja genau in dieser Problematik eigentlich drin, ne?
Und wir haben auch die ersten Leute, die das schon verstanden haben, so die entsprechend mehr Hashtags in ihrem Profil schreiben, ne, weil sie merken, okay, das scheint einer von den Sachen zu sein. Wir haben auch E-Mail-Anfragen, die fragen, nach welchen Metriken wird denn das geratet, wie kann ich das verbessern? So. Also die Leute denken auch darüber nach. Wir versuchen das aber so weit wie möglich nach hinten zu stellen, um uns da noch nicht irgendwie in so eine Situation zu begeben, wo wir uns dann selber vielleicht auch untreu werden, sondern versuchen zu schauen, okay, wenn wir ein Rating haben, wie können wir das nach außen kommunizieren? Wie kann ich zum Beispiel sagen, ey, dein Score ist jetzt zum Beispiel so und so, damit du zumindest eine Idee hast, warum du entsprechend vielleicht ein anderes Rating hast. Das ist aber alles, sind alles noch Gedanken, das ist noch nichts, was wir irgendwie in die Plattform integriert haben, weil wir noch keinen Punkt damit rausgefunden haben. Also auch weil wir vom Tracking her zum Beispiel jetzt noch sehr, 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 sehr heavy irgendwie auf Google-Basis arbeiten, was wir aber auch so schnell wie möglich irgendwie entfernen wollen, weil wir daraus sehr, sehr wenig Daten ziehen können, die uns wirklich helfen. Also das sind Sachen, die wir jetzt mit dem neuen System, die in den Mittelpunkt rücken oder so ein bisschen ins Rampenlicht rücken, mit denen wir uns aber bisher nicht auseinandergesetzt haben, weil wir tatsächlich erstmal Grundfunktionen geschraubt haben und gebaut haben. Und ich glaube, jetzt können wir langsam uns ein bisschen in diese Felder reinwagen und dann aber auch den Kontakt zu unserer Community suchen und schauen, dass wir vielleicht mit denen zusammen das herausfinden, weil uns das halt sehr wichtig ist. Also ich glaube, wir sind noch in der Größe, wo es recht persönlich ist und wo wir die meisten Leute noch kennen, wo ich auch sehe, okay, wenn sich Leute, die ich aus dem normalen Jobumfeld kenne, wenn die sich anmelden, wo ich mich noch freue, so, und ich will das Gefühl, glaube ich, möglichst lange erhalten, dass sich das persönlich anfühlt und nicht Xing ist. Sorry. Hello Xing, gerne Werbung.
Copy-Paste, Privatnachricht. Ja. Flair.
Ja, genau. Also so, keine Ahnung, diese LinkedIn-Sofort-Antworten, wo ich irgendwie Daumen hoch, ja und nein. So, aber das ist halt so, wow, ist das krass. Also so, auf die Idee will ich gar nicht kommen. Und ja, cool, das macht irgendwie Spaß, wenn man einen Recruiter hat, der einem irgendwie so einen ewigen Text schickt. Und dann macht man einfach, ja, so ist halt lustig. Yeah. Aber ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo das irgendeine Konversation vorantreibt. Sondern es ist irgendwie so ein, ja, wir haben eine Interaktion wie den Like-Button eingeführt, nur damit wir Interaktion zählen können und die Leute irgendwie die Möglichkeit haben, bevor sie gar nicht antworten, halt irgendeinen Knopf zu drücken. So, und ich glaube, das sind so Sachen, die wir beobachten und gucken, wie wir da möglichst lange drumherum tänzeln können und was anderes machen können, damit sich das einfach für die Leute auch gut anfühlt. Weil der Markt ist einfach dicht. Ne? Also, weiß nicht, ob in dem... Also wir haben einen sehr, sehr umfassenden Research gemacht und haben durch dieses halbe Jahr jetzt natürlich auch viel Zeit verloren und wissen, dass es draußen sehr, sehr viele Plattformen gibt, die es ähnlich machen wollen oder ähnliche Ziele haben. Was uns auch freut, also im Endeffekt hilft ja jede von den Plattformen, hilft Freelancern Jobs zu finden, und umso öfter ein Freelancer mit einem richtigen Job zusammenkommt, umso öfter ist jemand glücklich bei der Arbeit, hat jemand Freude daran, seinen Job zu machen. Von daher ist das für uns alles fein. So, aber das ist unser Hauptaugenmerk, liegt eigentlich darauf, wie können wir den Leuten möglichst oft die Möglichkeit geben, einen Job zu machen, den sie auch wirklich haben wollen. So, und nicht, okay, jetzt muss ich einfach noch einen Job machen, weil ich Ende des Quartals muss ich wieder Steuer zahlen, was auch immer. So. Das heißt, ich muss jetzt einfach irgendwas machen. Und das möglichst oft zu umgehen, ist eigentlich so das Ziel von der Plattform. Und deswegen... unter dem Gesichtspunkt macht es irgendwie auch Sinn, dass wir bisher kein Geld genommen haben, weil es für uns tatsächlich auch einfach fantastisch ist, wenn jemand uns schreibt und sagt, ey, ich habe einen Job gefunden, danke Mann, das nächste Mal geht's Bier auf mich, so. Ist einfach das Größte, so. Deswegen, ja, natürlich können wir uns irgendwann mal Zeit kaufen, wenn wir das Finanzmodell implementiert haben, aber bis dahin gewinnen wir so viel dadurch, dass wir einfach mit Leuten, denen es ähnlich geht wie uns, rumhängen können und mit denen darüber reden können, was wir vielleicht noch anders machen können. So, das ist, glaube ich, das, was uns am meisten begeistert. Cool. Und mit der neuen Version können wir das auch wieder nach außen zeigen. Das ist so ein bisschen das, was mich, glaube ich, auch freut, weil wir bisher halt die Möglichkeit jetzt nicht so viel wahrgenommen haben, weil die letzte halbe Jahr oder so nichts passiert ist nach außen. Und das tut weh einfach, weil manche Leute dann halt fragen, ja, ist gar nichts passiert für mich und so, ja, wir sind voll dran, tut mir leid. Wir drehen uns, so wir drehen uns.
Kann man nicht programmieren und planen, ja, ich verstehe.
Ja, genau.
Was ich vorhin eben mit Erfahrung auch noch fragen wollte, ist, bietet ihr auch, weil wir es angesprochen haben, auch gerade eben mit neuen Freelancern, die quasi gerade gestartet haben, bietet ihr auch dann wirklich, versucht ihr auch denen Jobs anzubieten oder irgendwie vielleicht eine extra Kategorie für die aufzumachen oder versucht ihr wirklich mehr so erfahrene Freelancer zu vermitteln?
Wir versuchen das zu mischen. Also tatsächlich sind wir gerade in dem Matching-Prozess drin und das Idealszenario ist tatsächlich immer so eine gute Mischung zu geben, dass man tatsächlich erfahrene Freelancer oder Leute, von denen man weiß, dass die durch ihr verfügbar, nicht verfügbar Statusmodell, wo wir wissen, okay, die sind regelmäßig gebucht oder nicht gebucht, die tatsächlich zu mischen, aber halt auch immer neuen Freelancer, die sich neu angemeldet haben, direkt auch eine Möglichkeit zu bieten, mit in diesen Pool reinzurutschen und zumindest die auch mit an die Agenturen weiterzuschicken, sodass die dann die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir schauen mal, wenn der vom Profil passt, weil ganz ehrlich, die meisten jungen Freelancer, die ich treffe, sind um Längen besser als ich. So, also das ist echt krass, wie die Leute, die jetzt aus dem Studium rauskommen, wie hungrig die sind und wie weit die im Kopf sind und was die für Skills schon mitbringen, weil die halt einfach eine ganz andere Verständnis, vor allem in der digitalen Branche, haben. Von daher habe ich das Gefühl, dass das für die Agenturen eher ein Vorteil ist, wenn wir denen die neuen Freelancer auch mitschicken, weil das zum Teil Hotshots sind. So, da sind halt Leute dabei, die gierig sind, die hungrig sind und die top motiviert sind und gerade frisch aus der Ausbildung kommen. Ja, die haben an anderen Stellen müssen die halt noch Sachen lernen, aber gerade wenn es um Development, um Design geht, da gibt es Leute, die ziehen mir echt die Schuhe aus, wo ich sage, wow, okay, ich glaube, die bringen es weit so. Und die halt schon als Freelancer zu haben, wo ich glaube, so unsere Generation in Anführungsstrichen sich noch ein bisschen länger in Agenturen aufgehalten hat, sind die, glaube ich, jetzt schon viel, viel selbstbewusster, weil sie einfach mit dem Medium anders spielen und anders umgehen. Von daher habe ich nicht das Gefühl, dass wir da so den schwarzen Peter noch mitschicken, sondern eigentlich sind das zum Großteil sehr, sehr fähige Leute, die sich nicht verstecken müssen vor irgendwelchen erfahrenen Freelancern. So, die haben vielleicht auf der Business-Seite irgendwie noch was zu lernen und müssen sich mit dem ganzen Steuerkram und mit dem ganzen Organisatorischen vielleicht noch mehr auseinandersetzen. Aber von der Arbeitsleistung an sich stehen die den erfahrenen Freelancern in nichts nach, wenn sie nicht sogar weit voraus sind.
Ja. Und da bemüht man sich ja inzwischen auch schon, Prozesse zu digitalisieren, einfach Tools zu schaffen.
Ne? Ich wollte gerade sagen, ich rede ja gerade mit euch und Goodlands ist ja genau das Ding. Also ihr helft ja den Leuten mit einem anderen Aspekt von ihrer Arbeit. So, ne? Ja. Also das heißt, ich komme aus der Uni, ich muss heute nicht mehr 3 Jahre in der Agentur knechten, um irgendwie mein ganzes Know-how zu kriegen.
Das oder Portfolio überhaupt erstmal zu haben. Ne?
Genau, können das immer noch machen. Aber selbst das ist ja, ich glaube, wir haben damals im Studium, in Screensaver für ein Apple, also für ein Mac einfach programmiert. Ja. Das war unser Studienprojekt. Aber was sie heute machen ist, die zapfen die API von 3 verschiedenen Plattformen an, kombinieren die und bauen ein Produkt, was am ersten Tag Geld verdient. So, das ist nicht mehr, das sind andere Denkmuster. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entwicklung. Das heißt, auf die jeden denken Fall. Auch
in
schon
Berlin
anders.
Sind die eh alle verrückter.
Ja, eben. Also vielleicht ist es auch, vielleicht bin ich auch gesegnet damit, mit den richtigen Leuten rumzuhängen. Und es gibt immer noch andere Unis, die das vielleicht eher altbacken machen, aber die Leute, mit denen ich in letzter Zeit zu tun hatte, die hauen mich vom Stuhl so. Und deswegen bin ich sehr, sehr selbstbewusst, wenn ich sage, die Leute, die neu auf unsere Plattform kommen, stehen den Leuten, die schon länger dabei sind, in nichts nach, weil die eben genau diese Tools bekommen. Ja, die bekommen über unsere Plattform bekommen sie das Netzwerk, über Goodlands bekommen sie diesen gesamten Abrechnungsapparat und damit wird so viel Sachen abgenommen, dass sie sich auf die wichtigen Sachen konzentrieren können. und entsprechend für die Firmen direkt einsteigen können und eine richtig gute Arbeit machen können. Das ist eine coole Perspektive oder ein schönes Bild für mich, wo ich sage, okay, wenn das tatsächlich sich bewahrheitet und wenn Agenturen und Freelancer mir das bestätigen, dann bin ich einfach nur happy, so, dann haben wir was richtig gemacht.
Ja, vor allen Dingen, wo es hingeht in den nächsten Jahren. Ne? Also so viele Prognosen sagen ja, das wird wirklich immer mehr werden mit den Freelancern. In Amerika ist da, glaube ich, auch gerade was veröffentlicht worden, dass da dann ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich irgendwie, ich meine, Freelancer ist ja auch ein weit gedehntes Wort. Ich meine, auch ein Klempner ist ein Freelancer, ne? Wenn er es freiberuflich macht. Aber ja, das ist auch vielleicht auch einfach mal so ein Weg hin, worauf unser Bildungssystem, glaube ich, nicht so gut vorbereitet, zwar aktuell, aber ne? Langfristig.
Ist auch eine Gefahr, also ne, das ist der andere Zweig, den wir irgendwie anschauen, okay, wie weit kann man es treiben, bevor die meisten Leute keine festen Jobs mehr haben mit Absicherung, sondern jeder in dieser Gig-Economy so ein bisschen festhängt und dann auf einmal sich um sich selber kümmern muss, was ja eigentlich mal dieses soziale Auffangnetz, was in Deutschland ja eigentlich so populär ist oder wo uns die Welt drum beneidet, das wird damit ja so ein bisschen aufgeweicht, weil auf einmal keiner mehr sicher ist und dann doch wieder so ein seltsames Arbeitsverhältnis entsteht. Aber bis zu dem Punkt ist natürlich klar, jeder, der das sieht, der irgendwie in der Agentur arbeitet und sieht Freelancer da irgendwie für 3 Wochen reinschneiden und danach, wenn man mit denen irgendwie auf Facebook befreundet ist, sieht man, dass die wieder irgendwo am Strand rumtingeln und von da aus noch eine Woche arbeiten, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr verlockend ist. Und jeder sollte das, glaube ich, mal für sich selber auch rausfinden, ob das ein Modus ist, mit dem er leben kann. Weil das quasi, gerade in der Digitalbranche, gibt es keine Begründung mehr, 8 Stunden am Tag in einem Büro zu sitzen. Weil das so funktioniert Fließbandarbeit, aber so funktioniert keine geistige Arbeit. So, du bist nicht 8 Stunden an deinem Limit und dann gehst du heim und verschnaufst, sondern du bist irgendwie früh 2 Stunden fit, dann hast du irgendwie 2 Stunden einen Drop irgendwie zum Mittagessen. Danach geht es langsam wieder hoch, hast nochmal so 4 Stunden Produktivitätsschub und dann vielleicht nochmal 2 Stunden später, wenn man wirklich 8 Stunden haben will. Aber das sind diese Modelle, die natürlich übers Freelancen sich am einfachsten realisieren lassen, wo vielleicht irgendwann auch diese ganze Corporate Culture sich so weit verschiebt, dass die das aufnehmen und dann entsprechend auch ein Arbeitsumfeld dafür anbieten. Und bis dahin ist, glaube ich, das Freelancen tatsächlich eine gute Möglichkeit, zu seinen eigenen Konditionen einen Job zu machen, den man eigentlich gerne macht, der einem nur so ein bisschen vermiest wird, wenn man gezwungen wird, in der Bürokratie weiterzuleben. So.
Absolut.
Also bei 40 Grad in einem Büro zu sitzen, macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, weil keiner kann sich konzentrieren, keiner kriegt irgendwas aufs Papier, aber du klickst früh deine Karte rein, so ungefähr, so deine Lochkarte früh rein, nachmittags raus. Das ist, reicht der Firma einfach, dass du da warst, so. Wo ich denke, so, das ist so ein
Produktivität. Jeder hat ja auch seine eigenen Zeiten, so, ne? Ich meine, so ein Lukas ist, glaube ich, irgendwie nachts teilweise sehr produktiv.
Jo.
Jo. ich weiß nicht, dieses klassische 9-to-5-Ding, nicht jeder Mensch ist dafür halt gemacht, so. Und das, dann ist es sicherlich sinnvoller. Ich meine, es gibt auch Leute, die brauchen so ein bisschen diese Struktur, weil sie sich sonst andererseits nicht aufraffen können. Aber ich glaube, viele Leute, wenn man die so ein bisschen selbstständiger erziehen würde, auch vom Bildungssystem her, weil ich glaube, das Bildungssystem selber ist schon sehr darauf ausgelegt, Angestellte zu produzieren und eben nicht Selbstständige, dann würde man vielleicht tatsächlich eine andere Form von ja auch Motivation in den Leuten sehen. Ne?
Ja, also das ist genau. Also dieses Angestellten-Ding, ich hoffe, also meine Eltern sind beide Lehrer und die reden tatsächlich von denselben Sachen, was immer ein bisschen erschreckend ist, weil ich dachte, dass wir schon weiter sind. Aber ich habe es gab eine Firma in Amerika, die auch so Freelance-Jobs vermittelt, aber versucht mehr und mehr schon diesen Output quasi dann wieder zu füttern in dieses ganze System und zu schauen, welche von den Jobs, die ich jetzt von Freelancern habe machen lassen, kann ich eigentlich auch schon automatisieren. Das heißt, was wir so ein bisschen in Gedanken auch schon mal durchgespielt haben, ist, okay, was jetzt alles noch von Freelancern gemacht wird, wird wahrscheinlich irgendwann so weit runtergebrochen, dass das nur noch an Maschinen weitergegeben wird. Das heißt, diese ganze Automatisierung und dieser Disconnect von Arbeit zu Geld verdienen, wird, glaube ich, auch bei der Freelancer-Branche früher oder später Einzug halten.
Digitalisierung trifft halt alle Bereiche. Und deswegen, was du sagst, ist mit dem, wir müssen gucken wegen dem sozialen Netz, das wir so haben. Letzten Endes wird sowieso alles umgeworfen durch die Digitalisierung. Also ich denke, am Ende müssen wir sowieso sehen, wie wir das in Zukunft machen wollen.
Ich würde gern daran glauben, dass wir einzigartige Schmetterlinge sind, die nur wir die Arbeit machen können, ja. Aber umso mehr man irgendwie ja. sich da beliest, umso mehr checkt man auch, dass das tatsächlich zeitlich befristet ist. So. Deswegen, ja, mal schauen, wo das alles hingeht. Ich versuche mal den Link noch rauszufinden, vielleicht können wir das später in die Notes mit reinpacken.
Ja, sehr gerne.
Aber es war eine Firma, die hat tatsächlich schon Sachen direkt, also die bekommt ein Projekt, splittet das auf und macht dann ein paar Sachen, gibt es wirklich noch einen Freelancer raus und ein paar Sachen werden halt direkt automatisiert irgendwie abgearbeitet. Wenn die wissen, okay, das ist ein Task, den kann, das ist einfach eine Fleißarbeit, die macht halt dann einfach ein Rechner. So, ne? Als wenn es um Long-Copy von Events oder sowas geht, dann wird das halt einfach generisch zusammengeschoben. Und das war schon scary, weil wir dann halt auch zusammensaßen und gesagt haben, okay, wir designen jetzt gerade für die Welt von morgen, wo alle Freelancer sind, aber was machen wir denn übermorgen, wenn es keine Freelancer mehr gibt, sondern wenn das quasi auch weg ist, so kriegen wir da irgendwie noch einen Fuß auf die Erde oder machen wir dann einfach eine große Konfettikanone und machen das Ding zu. Ist auch lustig, drüber nachzudenken. So,
wir können uns, glaube ich, alle nicht ausruhen halt. Ne? Also was man früher so, man hat was gelernt, hat das ausgeübt und dann ist man irgendwann gestorben. Ja. Ist also jetzt sehr unspektakulär formuliert, aber ist ja so gewesen in dem Sinne. Heute ist es halt nicht mehr so, dass man sich was aneignen kann, sei es durch eine Ausbildung, durch ein Studium oder privat und dann bis zum Lebensende einfach nur diese Tätigkeit ausführen muss, ohne Weiterbildung. Ich glaube, so ein Skill, der wirklich gefragt sein wird, ist, wie kann ich, wie so ein Überlebensinstinkt, wie kann ich mich meiner Umgebung anpassen, um nicht unterzugehen sozusagen, ne?
Ja. Also das ist genau, das ist, glaube ich, einer der Core-Skills ist, Neugier und Flexibilität oder die zwei Core-Skills. Ne? Also man will irgendwie, man muss sich dafür immer noch begeistern können, weil wenn irgendwann die Begeisterung weg ist, dann macht man was falsch und dann muss man, glaube ich, gucken, ob man was ganz anderes machen sollte. Und Flexibilität im Sinne von, mein Opa war Schweißer, der hat 40 Jahre geschweißt und dann ist er einfach in Rente gegangen. So. Ja. Und es gab damals irgendwie 6 Jobs für Schweißer und 400 verschiedene Schweißer. Das heißt, wenn du einen Job hattest, bist du geblieben. So. Und jetzt gerade eben schwimmen wir, glaube ich, auf dieser Welle, wo die Freelancer diese Luxussituation haben, wo es mehr Jobs gibt durch die Digitalisierung, durch die fortschreitende und zu wenig Freelancer, sodass jeder noch wertstabil ist. So. Sollte sich das irgendwann mal umdrehen, dann werden wir, glaube ich, auch in eine Bredouille kommen. Aber im Moment ist natürlich eine Luxussituation, dass wir uns raussuchen können, wofür wir arbeiten sollen. Oder das ist zumindest unsere Perspektive auf Sachen, wenn da irgendwie eine Comment-Section auf der Seite ist, gerne auch irgendwie korrigieren, wenn das eine andere Perspektive gibt. Aber
gruselig finde ich, wird es dann, wenn kreative Jobs von Systemen übernommen werden können. Also in Anfängen gibt es sowas auch, aber so richtig so dieses Design und sowas, das finde ich dann schon richtig gruselig.
Ja, aber also es ist ja eigentlich ein A-B-Testing mit generischen Sachen. Ne? Also ich nehme einfach von Unsplash, nehme ich mir ein Bild, pack irgendwie 30 generische Seiten oder 30 generische Überschriften drauf, spiele die an 500.000 Leute aus, guck einfach, welches davon am besten performt, gebe das zurück in die Maschine und guck einfach, dass ich auf der Basis weiterarbeite. Mhm. Ich glaube, was anderes, also dieser Inspiration und diese Eingebung oder wie
man halt sowas wie Musik und Prozess einfach auch, ne? Also,
ja, ich glaube.
Wobei manche Musik hört sich schon so an, als wenn sie von der Maschine
kommt. Wir sind nicht so special, wie wir es gerne hätten.
Glaube ich auch leider nicht.
Also die Musikstücke, die man schon hören kann, die von Maschinen gemacht werden, sind quasi nicht mehr auseinanderzuhalten. Also es ist schon schwierig, ja. Aber ja, also mal gucken,
wie lange es noch vorhält. So lange sollte man auf jeden Fall die Situation ausnutzen. Und wie ist bei euch? Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt eine V2 oder eine Version 2 entwickelt.
Ja.
Kannst du da schon ein bisschen teasern oder ist das noch top secret?
Ich hoffe, wenn der Podcast draußen ist, gibt es das schon auf unserer Seite zu sehen.
Boah, wir releasen vielleicht sogar heute noch, je nachdem, wie schnell ich bin.
Also wir drücken morgen den Knopf, so wenn ich das richtig gehört habe. Wir sind mit dem Testing soweit durch, haben alle Daten migriert und sollten eigentlich morgen den Knopf drücken können.
Also wenn ich von heute spreche, meine ich den 21. Februar. Das heißt,
wenn ich von morgen spreche, ist das der 22. Februar 2018.
Genau, das Jahr sollte man auch noch. Man
weiß ja nicht, wann das hier gehört. Wenn das mein Sohn und meine Tochter, die es noch nicht gibt.
Ja, wir haben vielleicht hier auch ganz.
Dann ist die Seite schon wieder offline.
Dann haben die Roboter schon übernommen und.
Dann ist auch schon egal.
Wir trinken alle Kalbi am Strand.
Und man hört sich ironisch irgendwelche Podcasts aus 2018 an und sagt, ey, sind die ja. dumm, ey.
ja. Über Kopfhörer, ja, was quasi für uns der Walkman war, sind wir die neuen Kids dann irgendwie, ja, über diese AirPods, die hatten sie damals, die kann man sich so in die Ohren reinhängen, werden nicht direkt ins
Gehirn geht,
sondern kann man noch über akustische Signale über die Ohren wahrnehmen.
Ja, genau. Aber kannst du zu der Version schon so ein bisschen sagen oder hast du eigentlich das meiste schon?
Genau, das ist eigentlich genau diese Funktion, über die ich jetzt gesprochen habe. Mhm. Das Matching ist drin, die Suche ist upgedatet, ist jetzt wesentlich besser und wir stellen um auf Location-based Sachen. Das heißt, im Moment war alles über Hashtags gelöst und wir versuchen jetzt quasi so ein bisschen die Informationen auszulagern, sodass wir da ein bisschen mehr kontextuell arbeiten können. Das heißt, Potsdam ist in der Nähe von Berlin, das versteht die Seite zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich schreibe deutschlandweit, versteht das die Seite. Also ne, versuchen mehr und mehr die Informationen, die wir schon haben, einzuordnen und das mehr und mehr intelligent zu machen und nicht mehr auf so ein hartes Hashtag-Matching zu verbauen.
Also genau. Mehr Suchkriterien auch letzten Endes. Habt ihr dann so Filter auch drin und sowas?
Genau, richtig.
Okay. Ja cool. Das heißt, wenn das jetzt draußen ist, wird es wahrscheinlich dann noch nicht online sein. Also morgen einfach nochmal vorbeischauen. Wir packen den Link auf jeden Fall in die Shownotes, ne, wenn ihr da vorbeischauen wollt. Und wenn man jetzt dich kontaktieren möchte, wo sollte man da am besten hingehen?
Auf bettertalk.to/Mike. Genau. Mike Coach, ich glaube, ich habe relativ viel Zeit investiert auf Google, die ersten Blöcke zu machen, wenn man meinen Namen eingibt. Ich habe dieses Glück, dass es ein sehr einzigartiger Name ist. Von daher über Google. Über
Google gibt es irgendwie so einen Fußballspieler, glaube ich. Das ist ein bisschen hart. Das spielt irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Liga, aber landet immer regelmäßig weit oben. Aber hast du da auch auf der Seite die verschiedenen Profile und sowas direkt verlinkt, sozusagen? Also, weiß ich nicht, Twitter und so weiter.
Genau, Twitter, meine Portfolio-Seite. Ansonsten, ja, man findet das, glaube ich, online. Okay. Aber also ich habe lange niemanden mehr gehört, der nach mir gesucht hat. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen überfragt. Das ist ja seltsam. Okay. Komisch. Ja, genau, über Twitter, Facebook. Ich glaube, ich habe überall ein Profil, immer der gleiche Name, My Coach. So, wenn man das finden möchte, findet man das auch.
Okay.
Telefonnummer ist auch im
Internet. Auch da.
Ruf mich an.
Einfach anrufen, einfach durchrufen.
Ja,
nur ein bisschen über.
Wenn man jemand langweilig ist. Ja, genau. Ja. Oder ganz normale Gesprächsthemen.
Ja, für Feedback, wenn man über das Wetter reden will, irgendjemanden anschreiben. Genau. Ich bin für alles zu haben. So.
Ja, ich habe gesehen, du hast in deiner Twitter-Bio irgendwas drin. Ne? Was war das? Tropical Brain?
Ja, genau, das war, ja.
Da würden wir jetzt wahrscheinlich noch ein ganz anderes Fass aufmachen. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, jetzt mal so einen richtigen, wie nennt man das? Naja, Spoiler nicht. Cliffhanger.
Teaser.
Teaser oder Cliffhanger, genau. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr mal in die Bio von Mike schauen. Da gibt's einen Link. Können wir mal draufklicken. Okay. Mike.
Cool.
Dann danken wir dir, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen aus deinem Alltag zu erzählen und von Better Talk ein bisschen zu quatschen. Wenn euch das interessiert, dann seid ihr dringend dazu angehalten, in die Shownotes zu gucken und da drauf zu klicken. Ich weiß, dass für viele Kundenakquise so ein echt einer der relevantesten Themen ist als Freelancer, immer. Aufträge kann man quasi nie genug haben, beziehungsweise wenn man ausgelastet ist, dann ist es vielleicht auch mal an der Zeit zu gucken, wie qualitativ hochwertig sind eigentlich die Aufträge, die ich so mache, ne? Und gibt es da vielleicht Optimierungsbedarf? Wie sieht es mit meinem Stundensatz eigentlich aus? Ist das noch das, was ich vertreten kann? Oder ist das überhaupt noch so vom Kunden her eine angenehme Zusammenarbeit? Also Aufträge oder Neukunden ist eigentlich ein stetiges Thema als Freelancer. Deswegen unbedingt mal vorbeischauen und mal anmelden. Ich habe mich gestern auch mal registriert. Ging schnell und einfach. Ist kein langer Prozess, ne?
Wenn ihr noch bis morgen wartet, ist es sogar noch einfacher.
Dann wartet doch nochmal bis morgen. Ja.
Genau. Auch hier nochmal, ja, morgen ist jetzt 22. Februar 2018. Ja, genau. Ich glaube, wenn ihr es auf die harte Tour haben wollt, dann geht ihr quasi über unsere Facebook-Gruppe. Freelancer Kooperation und Austausch.
Cool.
Falls ihr noch nicht drin seid.
Ja, genau. Was haben wir noch? Ich glaube, in der nächsten Zeit thementechnisch kommt ganz interessantes Zeug auf euch zu. Wie gesagt, wie ich anfangs schon erwähnt habe, da kommen ja so ein paar nervige Sachen auf Menschen zu, die sich irgendwie im Internet bewegen in der nächsten Zeit. Da haben wir uns schon ein bisschen gekümmert und da wird es Folgen geben. Aus Schutzgründen nenne ich jetzt noch kein Datum, weil erfahrungsgemäß wahrscheinlich irgendwas dazwischen kommt. Ich meine, gestern ist mein Internet ausgefallen, ne Mike? Wir wollten gestern schon aufnehmen. Und ja. Deswegen, ihr seht es dann, wir kündigen es an in der Gruppe. Wenn euch, wie Luca schon erwähnt hat, Kooperation und Austausch unter Freelance interessiert, kommt in unsere Gruppe. Ist auch in den Shownotes. Wenn ihr euch für unsere Doku vielleicht interessiert, die im Mitte des Jahres launcht, wir suchen auch noch Freelancer tatsächlich, die Bock haben, Bestandteil dieser Dokumentation zu sein, wo wir einfach ein bisschen was zur Freelancer-Szene zeigen, was es da für unterschiedliche Arbeitsmodelle gibt. Schreibt uns und dann machen wir irgendwie was klar. Kommen wir zu euch vorbei und filmen euch einen halben Tag. Dann schaut in die Shownotes, da sind die Links. Mike, danke dir nochmal und
danke euch.
Bis dahin.
Cool. Bis dann. Ciao.
Tschüss.